Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Wir schließen heute den Themenblock Ihre Wetten ab und besprechen das Hörspiel Fünf Freunde am Ende der Welt. Hier werden wir wieder einem Millionär begegnen, der ein etwas seltsames Hobby hat, und ich könnte mir vorstellen, dass es der Neffe von Mr. Hennings aus dem Burgverlies ist. Hallo Heike.
Hallo Marc. Fünf Freunde am Ende der Welt ist die Hörspielfolge 138 aus dem Jahr 2020. Die Story stammt aus der Feder von Katrin MacLean und wie üblich in diesem Folgenbereich gibt es kein Buch dazu, sondern das Hörspielskript wurde gleich von Anfang an als Hörspielskript geschrieben. Im Klappentext erfahren wir, dass ein wertvolles Denkmal gestohlen wurde und dass die fünf Freunde sich natürlich auf die Suche machen, diesen Fall aufzuklären. Auf dem Cover sehen wir die fünf Freunde, die vier Kinder auf Fahrrädern. Im Hintergrund haben wir eine Klippenlandschaft und die Straße, die fünf Freunde gerade lang gekommen sind, endet ungefähr 3 Meter vor einem steilen Klippenabhang. Dann kommt noch ein schmaler Grasstreifen und dann geht es, wie gesagt, ziemlich steil in die Tiefe. Das Hörspiel dauert eine knappe Stunde und die Handlung erstreckt sich mal wieder nur über 2 Tage.
Die Geschichte beginnt mit einer Exposition des Erzählers. Die fünf Freunde haben eine Einladung von Tante Fannys Cousine Maggie erhalten, dass sie mit Fanny zusammen eine Woche in deren Ferienapartment verbringen kann. Das Apartment befindet sich in Land's End in Cornwall an der Südwestküste am südwestlichsten Zipfel Englands. Die eigentliche Geschichte beginnt, als die fünf Freunde und Fanny schon dort sind. Es ist der erste Ferientag, Frühstück, und sie überlegen, was sie an dem Tag tun sollen. Tante Fanny schlägt vor, man könnte sich doch den botanischen Garten anschauen. Wir wissen ja, dass sie Rosenzüchten als Hobby hat. Davon sind die fünf Freunde aber so überhaupt nicht begeistert. Sie hatten eigentlich geplant, mit den Leihfahrrädern den Küstenpfad zu erkunden. Also trennt man sich und die fünf Freunde gehen auf Radtour. Nicht, bevor Maggie ihnen nicht genau erklärt hat, wie sie zu ihrem Ziel kommen. Sie sollen die Straße lang fahren, dann gibt es ein ganz berühmtes Schild und dann können sie sich nach rechts wenden und dann hätten sie den Küstenpfad. Das Schild ist eine Touristenattraktion, denn darauf steht die genaue Entfernung von diesem Punkt bis nach New York. Es sind 3147 Meilen.
Also laut meiner Recherche sind es 3257 Meilen von Land's End nach New York. Aber das hängt wahrscheinlich davon ab, wie man genau zählt. Ich meine, New York ist auch groß. Ob man jetzt den geometrischen Mittelpunkt nimmt oder die Küste oder das Rathaus oder was auch immer. Tante Maggie zieht sich auch aus der Affäre und redet von nur rund 3000 Meilen. Die Kinder fahren jetzt also los, diese Landstraße entlang und warten darauf, dass besagter Wegweiser kommt und sie auf den Küstenpfad weiterleitet. Aber irgendwie kommt dieser Wegweiser nicht und Julian fährt immer weiter, bis er plötzlich fast die Klippe runterstürzt, beziehungsweise er stürzt eigentlich schon ein kleines Stück die Klippe runter. Und die anderen Kinder müssen ihn in einer dramatischen Rettungsaktion wieder hochziehen. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wo denn sein Fahrrad bei dieser ganzen Aktion geblieben ist, ob das auch die Klippe runtergestürzt ist oder ob das oben geblieben ist. Aber das wird in dieser Situation nicht aufgelöst. Es gibt halt einfach nur einen Schreckmoment für die Kinder. Julian redet sich raus, ja, mein Gott, ich bin doch nur nach Tante Maggies Wegbeschreibung so lange geradeaus gefahren, bis der Wegweiser kommt. Der war hier noch nicht oder habt ihr ihn etwa gesehen? Nein, aber jetzt, nachdem sie gezielt danach suchen, finden sie einen Sockel, in dem ein abgesägter Holzpfahl steckt. Es sieht so aus, als hätte jemand diesen berühmten Wegweiser einfach abgesägt und entfernt. Das kommt ihnen jetzt sehr merkwürdig vor und sie wollen mit jemandem darüber sprechen, der da vielleicht mehr zu sagen hat. Glücklicherweise gibt es in der Nähe auch noch einen Kiosk, der gerade aufgemacht hat. Und sie fragen den Kioskbesitzer, sagen Sie mal, kann es sein, dass hier dieser Wegweiser irgendwie kürzlich abhanden gekommen ist? Und der Kioskbesitzer ist komplett von den Socken. Das kann doch gar nicht sein, der war doch gestern noch da. Das wäre ja eine Katastrophe, wenn dieses Wahrzeichen hier verschwunden wäre. Es kommen doch ständig so viele Touristen, nur um dieses Ding sich anzugucken. Wenn das nicht mehr da ist, dann können wir hier die ganze Tourismusbranche dicht machen. Dann wird auch noch erzählt, naja gut, wenn wir das der Polizei melden, wird die das wahrscheinlich nicht großartig kümmern. Das steht jetzt irgendwie ein bisschen im Gegensatz zu dem, was er vorher gesagt hat. Andererseits, naja gut, so ein Holzschild hat halt keinen besonderen materiellen Wert, sodass sich die Polizei darum kümmern würde. Der ideelle Wert ist da wahrscheinlich nochmal eine andere Sache. Und außerdem sagt der Kioskbesitzer, ja, wir könnten ihn natürlich erneuern, aber das wird dauern. Da frage ich mich auch, na, was kann daran so kompliziert sein, ein neues Schild aufzustellen? Aber naja gut, er wird wissen, wie es in seiner Gemeinde mit offiziellen Anträgen bestellt ist. Seine düsteren Vermutungen werden jetzt auch gleich bestätigt. Es kommt nämlich ein Bus an mit Touristen. Die steigen aus, fragen sich, wo ist denn dieser berühmte Wegweiser? Da wollten wir doch Fotos von machen, krummeln ein bisschen rum, sind unzufrieden und steigen wieder in ihren Bus, ohne bei dem Kiosk irgendwas gekauft zu haben, weder Getränke noch Souvenirs. Also dieser arme Kioskbesitzer wird jetzt wahrscheinlich wirklich einen schlimmen Einbruch seiner Umsätze zu verzeichnen haben.
Dass die Polizei möglicherweise nicht allzu viel Ressourcen einsetzt, um den Diebstahl eines Holzschilds aufzuklären, das hat in der Situation Sinn gemacht. Wenn man aber vom Ende der Geschichte her denkt, gibt es da speziell, als der Verbrecher verhaftet wurde, die Aussage, dass er jetzt angeklagt wird wegen Diebstahls von Kulturgütern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das hier dann doch anders gehandhabt wird, als wenn irgendwo, sagen wir mal, ein Straßenschild wegkommt. Die fünf Freunde schauen sich jetzt an dem Ort mal genauer um. Timmy findet eine Spur. Es gibt nämlich Sägespäne auf dem Boden. Außerdem finden sie Reifenspuren. Dann ist für die Kinder klar, irgendjemand hat, wahrscheinlich in der Nacht, das Holzschild abgesägt, es in ein Auto verladen und ist damit weggefahren. Die große Frage bleibt jetzt nur, wer zum Henker stiehlt ein Holzschild? Sie spekulieren, Theorien wandern hin und her. Vielleicht war es ein Spaßvogel, vielleicht ist es aber auch ein Werbegag, dass jemand das Schild einfach vor sein eigenes Hotel, seinen Laden, sein Café oder so stellen will, um damit Touristen anzulocken. Aber so richtig überzeugt sind sie von ihren Theorien selbst nicht. Von N fällt dann der nette Satz, dass es unter den Erwachsenen doch schon sehr seltsame Leute gibt. Viel können sie an diesem Ort hier jetzt nicht mehr tun, aber sie nehmen sich vor, die Augen offen zu halten und entscheiden, dass sie nach Norden fahren, den Küstenpfad lang und mal schauen, ob sie nicht vielleicht irgendwo das Schild finden.
In der nächsten Szene bin ich jetzt ein bisschen verloren, was die Örtlichkeit angeht. Sie folgen dem Küstenpfad nach Norden, dann soll es irgendwo eine steile Klippe wieder hinaufgehen. Also wenn ich mir das Cover angucke, sehe ich da weder, wo ein Küstenpfad nach rechts abzweigen soll, noch wo es da eine Klippe raufgehen soll. Das sieht aus, als ob sie schon am höchsten Punkt stehen. Aber vielleicht geht es halt einfach erstmal nochmal ein Stück runter Richtung Strand und dann in der nächsten Bucht die nächste Klippe hoch oder so ähnlich. Als sie diese Klippe nämlich erklommen haben, genießen sie erstmal die atemberaubende Aussicht. Und mit dem mitgebrachten Fernglas können sie auch erkennen, dass in der Bucht unter Land's End, also wie ich mir das zusammengereimt habe, da wo sie gerade herkommen, da liegt offenbar ein Schiffswrack auf dem Strand. Warum sie das von oben auf der Land's End Klippe, wo sie ja wahrscheinlich sehr viel näher dran gewesen wären, nicht gesehen haben, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie sich da mehr darauf konzentriert, Julian wieder hochzuziehen, der ja abzustürzen drohte. Auf der Klippe, wo sie sich jetzt befinden, macht Timmy sie nochmal darauf aufmerksam, dass es hier auch was zu entdecken gibt. Da sind nämlich vier merkwürdige Löcher im Boden. Die Kinder spekulieren, was soll das denn sein? Scherzhaft wird noch gefragt, ob da jemand Tomaten anpflanzen will, weil die bei wunderbarem Meerblick besser gedeihen. Aber schlussendlich kommt man drauf, möglicherweise waren das die Füße einer Sitzbank. Das wäre doch ein wunderbarer Aussichtsplatz, wo eine Bank auf jeden Fall gut hinpassen würde. Wen könnte man fragen, ob da eine Bank abhanden gekommen ist? Ist ja irgendwie genauso merkwürdig wie ein verschwundener Wegweiser. Die Kinder machen sich jedenfalls auf ins nächste Dorf und wollen da mal fragen, ob irgendjemand was darüber weiß, ob auf dieser Klippe meine Bank gestanden hat.
Die fünf Freunde fahren nun nach St. Just, ist ein sehr kleines Dorf. Sie gehen in ein Restaurant, weil sie Hunger haben. Sie sind aber die ersten Gäste. Viel ist hier nicht los. Sie sprechen mit dem Wirt und können erfahren, dass diese vier Löcher dort oben, die sie gesehen haben, das ist, was noch von einer Aussichtsbank übrig geblieben ist. Die hätte eine Bewohnerin des Dorfes hier in Gedenken an ihren Ehemann aufgestellt. Sie sitzt dort jeden Tag. Die fünf Freunde, hilfsbereit wie sie sind, gehen zu der Dame und begleiten sie zur Polizei. Mehr können sie hier aber nicht herausfinden. Dann erkunden sie weiter die Umgebung. Sie sind ja immer noch auf der Suche nach dem Schild. Das wird uns allerdings nur vom Erzähler nahegebracht. Wir sind ja nicht live dabei und sie können auch nichts rausfinden. Später sind sie dann wieder im Ferienapartment. Es gibt einen Informationsaustausch mit Tante Fanny und Cousine Maggie. Und auch die beiden haben von einem Diebstahl zu berichten. Denn es gäbe eine steinerne Skulptur, der alte Jim, der auf einem Hügel steht und nach Amerika blickt. Und auch diese Skulptur wurde gestohlen. Und das interessiert die fünf Freunde natürlich total. Sie machen sich wieder auf die Räder, fahren hin und sehen nur noch einen einsamen Sockel. Timmy allerdings bellt wie verrückt. Und George vermutet, der Hund hat eine Spur entdeckt. Und das bedeutet wohl, dass hier derselbe Täter zugange gewesen ist wie an den anderen Diebstahlsorten. Was den Kindern dann noch auffällt, ist, dass sie auch von diesem Punkt dieses alte Schiffswrack unter den Klippen von Lands End sehen können. Und der Gedanke kommt oft, hat das vielleicht irgendetwas mit den Diebstählen zu tun?
In der nächsten Szene schauen sich die fünf Freunde nochmal an, wo sie jetzt den ganzen Tag rumgefahren sind. Dick hat nämlich im Cottage eine Umgebungskarte gefunden. Und jetzt fällt ihnen auf, wenn man die drei Punkte betrachtet, wo die Diebstähle stattgefunden haben, also die Klippe von Land's End, die Klippe mit der Aussichtsbank und den Hügel, wo der steinerne Jim stand, dann ergibt sich ein regelmäßiges Dreieck. Das hat uns jetzt ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, was das denn eigentlich bedeuten soll. Ein regelmäßiges Dreieck ist eigentlich ein mathematischer Ausdruck für ein gleichseitiges Dreieck. Jetzt sagen die fünf Freunde aber auch noch ein regelmäßiges Dreieck, dessen Spitze auf Land's End zeigt. Ja, gut, ein gleichseitiges Dreieck zeigt meiner Meinung nach auf nichts. Da gibt es halt drei Ecken, die gleichberechtigt sind. Insofern gehe ich davon aus, dass die fünf Freunde hier ein gleichschenkliges Dreieck meinen. Und dass die Spitze auf Land's End zeigt, würde ich jetzt so interpretieren, dass die Basis, also die Seite, die nicht die gleiche Länge hat, Land's End gegenüberliegt. Jetzt schlussfolgern Sie, Moment mal, unter dieser Klippe liegt doch dieses Schiffswrack. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun. Vielleicht ist da ein Schatz versteckt und irgendjemand klaut die Wegweiser, die darauf hinweisen, damit er den Schatz alleine bergen kann oder so. Das sollten wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Wir hatten doch sowieso vor, morgen zum Baden zu gehen. Und von der Bucht von Sennen Cove kann man doch bestimmt mal eben in die Bucht von Land's End rüberschwimmen. Da dachte ich mir auch, warum eigentlich so kompliziert? Aber das muss wohl heißen, dass die Bucht von Land's End, also dieses Schiffswrack, nicht auf dem Landweg erreichbar ist, weil da einfach die Klippen zu steil sind. Um in diese Bucht zu kommen, muss man also anscheinend von der Seeseite herkommen.
Das allerdings stellt sich heraus, geht überhaupt nicht, denn die Nachbarbucht geht sehr tief ins Land hinein. Das heißt, um darüber zu schwimmen, müsste man schon ziemlich weit in den Atlantik rausschwimmen. Und das ist den Kindern natürlich viel zu gefährlich. Aber sie sehen Surfer. Und es gibt auch ein Surferleih. Und die Jungs meinen, das könnten wir doch auch machen. Die Mädchen erinnern sie aber dann an ihr letztes Surfabenteuer, das sehr schlecht ausgegangen ist, die Jungs in den Seenot geraten. Und das referenziert höchstwahrscheinlich auf Folge 110, auf dem Pfad der Küstenschmuggler. Dennoch wollen Julian und Dick das in Angriff nehmen und surfen rüber in die Nachbarbucht. Dort finden sie das Wrack, das sie von vielen anderen Stellen schon gesehen haben. Es ist ein verrostetes altes Dampfschiff. Sie öffnen die Luken, gehen hinein, erkunden alles, aber können nichts wirklich Auffälliges entdecken. Sie haben ja eigentlich mit einem Schatz gerechnet. Die Durchsuchung scheint sehr lange zu dauern, denn plötzlich gibt es Wassergeräusche und zu ihrem Entsetzen müssen die beiden Jungs feststellen, dass die Flut gekommen ist. Der kleine Strand ist schon komplett überschwemmt, so wie ich es verstanden habe, und ansonsten scheint es hier nur noch ein paar Felsen zu geben und die Flut wird noch einige Stunden dauern. Außerdem ist das Wasser ziemlich kalt. Dennoch krabbeln sie irgendwie auf einen kleinen Felsvorsprung, aber jetzt ist guter Rat teuer. Denn wenn die Flut noch weiter steigt, sind sie auch hier nicht vor dem Wasser sicher. Jetzt schreien sie um Hilfe, denn sonst fällt ihnen im Moment gerade nichts mehr ein. Hilfe naht auch wirklich, denn plötzlich ertönt eine Stimme von oben, von der Klippe, und ein junger Mann seilt sich ab. Er stellt sich als Daniel vor. Und er kann Julian und Dick einzeln hochziehen und die Jungs sind gerettet.
Was mich hier ein bisschen gewundert hat, war ein Detail aus der Schilderung, wie die Jungs hier gerettet werden. Der Mann, der da sich mit einer Kletterausrüstung abseilt, sagt nämlich hier, ich sichere dich jetzt, indem ich diesen Karabiner an deine Gürtelschnalle einklinke. Erstens mal, glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt so die sicherste Sicherung. Und zweitens sind Julian und Dick da in ganz normalen Klamotten hingesurft. Haben die nicht einen Neoprenanzug an, wo der Atlantik doch so wahnsinnig kalt ist? Und ich habe an einem Neoprenanzug noch nie Gürtelschlaufen gesehen. Aber wie genau diese Rettungsaktion vonstatten geht, ist auch egal. Hauptsache, die Jungs sind jetzt wieder in Sicherheit. Und sie erzählen ihrem Retter Daniel jetzt, was sie eigentlich da unten zu suchen hatten, von den Diebstählen und wie sie drauf gekommen sind, dass möglicherweise das Wrack irgendwas damit zu tun hat. Aber gefunden haben sie unglücklicherweise ja nichts. Außerdem lamentieren sie jetzt darüber, wie sollen wir eigentlich wieder zurück nach Sandon Cove kommen und wie sollen wir dem Surfbrettverleiher eigentlich verklickern, dass sein Equipment jetzt leider auf dem Weg nach New York ist. Daniel bietet an, er kann sie gerne mit seinem schnittigen gelben Cabrio zurück in die Bucht von Sandon Cove fahren und er bietet ebenfalls an, auch noch mit dem Surfverleiher zu reden, was die Jungs natürlich gerne annehmen. Zurück dort am Strand treffen sie auf eine aufgelöste George, Ann und Timmy Gruppe, die natürlich gesehen haben, dass da Surfbretter herrenlos auf dem Meer treiben. Ein Mitarbeiter der Surfschule hat eins dieser Surfbretter auch wieder eingefangen. Es geht jetzt also nur noch um den Verlust von einem Brett. Aber selbst dieses eine Brett sei angeblich 500 Pfund wert. Das ist aber jetzt auch nur ein ganz kurzes Problem für die fünf Freunde, denn Daniel bietet an, ja, bezahle ich einfach. Ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt, dass ich jetzt durch die Gegend laufe und Gutes tue. Ich zahle den Schaden und dann habt ihr überhaupt kein Problem mehr. Die Kinder sind natürlich höchst erfreut und wollen Daniel im Gegenzug wenigstens noch auf eine Limonade am Strandkiosk einladen. Darauf lässt er sich auch ein. Und das einzig Auffällige an dieser Szene ist, dass Timmy die ganze Zeit sich die Kehle aus dem Leib bellt. Ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass er Daniel nicht leiden kann? George erklärt sich das eher dadurch, dass Timmy einfach noch komplett aufgeregt ist, weil er natürlich auch so in Sorge um die Jungs war.
Daniel erzählt von seinem Leben. Er hat schon viele Abenteuer erlebt. Er war auf dem Himalaya zum Beispiel. Außerdem hat er ein Haus hier in der Nähe geerbt von seinem Onkel und er besitzt ein Privatflugzeug, das auf dem Flughafen von Lands End steht. Er hat allerdings nicht viel Zeit, er geht und George gibt sofort ihre Einschätzung kund, sie kann diesen Angeber nicht ausstehen. Sie scheint aus irgendwelchen Gründen sauer zu sein und trollt sich mit Timmy, macht einen Spaziergang alleine und Julian, Dick und Ann bleiben zurück in der Strandbar. Die drei diskutieren weiter über die Diebstähle, denn da sie ja das Diebesgut nirgendwo gefunden haben, scheint es wohl nicht so zu sein, dass jemand das stiehlt, um Touristen anzuziehen, denn dann müsste man es ja sehen. Es muss also ein anderer Grund dahinter stecken und irgendwann kommen sie auf die Idee, vielleicht ist es ein Wettbewerb. Und jetzt sind wir beim Thema unseres Dreierblocks angekommen. Sie spinnen den Gedanken weiter, vielleicht ist es ein Wettbewerb zwischen verschiedenen Leuten, wer das größte Objekt stehlen kann, das in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. So ganz überzeugt sind sie davon aber nicht, denn zum einen wäre das sicherlich nicht erlaubt, und zum anderen müsste man das Diebesgut ja dann irgendwie unter Verschluss halten. Dann kommt George zurück. Auch sie hat über die Diebstähle nachgedacht und sie behauptet, sie weiß, wer es war. Es war nämlich Daniel. Weil Timmy kann ihn nicht leiden. Timmy hat Daniel ja die ganze Zeit angebellt. Außerdem hat er ja auch allen Diebstahlsorten gebellt. Und das ist für George der Beweis, Daniel ist der Dieb. Die anderen sind davon nicht überzeugt. Und Dick wirft zu Recht ein, dass das wenig Sinn macht. Denn Daniel hat Geld wie Heu. Warum soll der alte Schilder stehlen?
Die Theorie mit dem Wettbewerb, so abwegig sie auch klingt, leuchtet Julian, Dick und Ann allerdings doch noch mehr ein als die Theorie, dass Daniel hier irgendwelche alten Schilder klaut. Und sie gehen jetzt nochmal zu dem Restaurantbesitzer, bei dem sie ja gestern schon mal eingekehrt sind und wollen ihn befragen, ob er von so einem Wettbewerb schon mal was gehört hat, weil die Einheimischen werden davon ja irgendwie was mitkriegen müssen. In dem Restaurant ist heute etwas mehr los. Es gibt eine Musikveranstaltung. Die Kinder erkundigen sich also bei dem Wirt jetzt, ob der schon mal was von so einem Wettbewerb gehört hat. Und der sagt, nee, kenne ich nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Einheimischen hier sind sehr traditionsbewusst. Die würden sich nie an irgendwelchen Denkmälern oder Wahrzeichen vergreifen. Auch die Musiker, die das mitgekriegt haben, verneinen das vehement. Sowas würden die Cornish hier mit Sicherheit nicht unterstützen. Allerdings werden das ja auch immer weniger. Die Einheimischen sterben sozusagen aus. Es gibt kaum noch Jobs in der Gegend. Die Häuser wurden größtenteils übernommen von irgendwelchen reichen Schnöseln aus London oder Bristol, die gelegentlich mal selbst hier Urlaub machen oder ansonsten ihre Häuser für Touristen vermieten. Die Jungen sind abgewandert, weil es eben keine Jobs mehr gibt und nur noch die Alten sind übrig geblieben. Es wird hier ziemlich gegen die Touristen vom Leder gezogen, dass die sich halt breit machen, sich aufführen, als ob alles hier ihnen gehören würde, total übergriffig wären. Allerdings gibt es auch noch eine Stimme, die dagegen argumentiert, naja, aber ohne die Touristen wäre hier überhaupt nichts mehr los, dann hätten wir auch keine Jobs mehr. Dann könnte der Wirt zum Beispiel sein Restaurant dicht machen. Und das fand ich ganz gut, dass hier noch eine Gegenstimme dann auch aufscheint. Im Gegensatz zum Beispiel zur neuesten 3-Ausrufezeichen-Folge Unheimliches Meeresleuchten, wo eine Inselbewohnerin die ganzen Touristen wegekeln will, weil sich die Einheimischen ja überhaupt keine Wohnungen mehr auf der Insel leisten können. Dass, wenn die Touristen weg sind, sich die Einheimischen auch nichts mehr leisten können, weil nämlich dann auch die ganzen Tourismusjobs weg sind, wird da nicht angesprochen.
Dick schlägt vor, wenn man schon mal hier ist, dann könnte man sich doch auch umschauen, und zwar bei den ganzen Ferienhäusern. Ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass die 5 Freunde da einbrechen wollen, sondern sie wollen wohl sich einfach nur die Gegend anschauen, eventuell vielleicht auf die Zehenspitzen sich stellen und dann durch irgendwelche Fenster in Schuppen oder Garagen oder sonstige Unterstellplätze schauen. Das machen sie, können aber nichts finden und die meisten Häuser, die haben noch nicht mal eine Garage, sondern einfach nur einen Parkplatz davor. Plötzlich aber bellt Timmy wie verrückt. Und das kennen wir ja schon von den Diebstahlsorten und als er Daniel getroffen hat. Und in der Tat, die Kinder haben das Haus, das Daniel geerbt hat, gefunden. Und der junge Mann tritt auch aus dem Haus heraus. Er hat einen Kumpan bei sich, der sich als Bruce vorstellt. Dick fragt Daniel dann nach diesen Wettbewerben, denn vielleicht hat der ja was davon gehört. Aber noch bevor Daniel antworten kann, schreitet Bruce ein. Und wenn man genau hinhört, hört man an Bruce' Stimme einen leichten Tonfall, der danach klingt, als ob er die Kinder ablenken wollte. Denn Bruce sagt ganz schnell, ja, von diesem Wettbewerb hätten sie auch schon gehört. Und just in dem Moment wäre im Radio eine Meldung durchgesagt worden, dass noch ein Gegenstand gestohlen worden wäre, nämlich ein Schiffssteuerrad in einer Stadt, die ein bisschen weiter weg wäre. Das wäre doch jetzt eine Möglichkeit für die 5 Freunde, die Spur des Diebes sozusagen live aufzunehmen. Und weil die Stadt so weit weg ist und die 5 Freunde da mit den Fahrrädern eher nicht so gut hinkommen, schlägt Bruce weiter vor, Daniel könnte sie doch in seinem Sportwagen dorthin fahren. Da sind die Kinder einverstanden. Die Kinder sehen an Daniels Haus einen Bootsschuppen. Da könnte ja das Diebesgut drinnen stehen, aber sie können nicht hineinschauen. Und Daniel meint, das brauche er für sein Boot. Genauso wie den kleinen Transporter, der neben seinem Haus steht. Damit transportiert er das Boot nämlich immer zum Meer. Daniel wird also immer verdächtiger. Anne erzählt dann von Georges Verdacht. Und Daniel lacht das Ganze weg, denn er kann ja schließlich nicht an 2 verschiedenen Orten zugleich sein, hier und an dem Ort, an dem das Schiffssteuerrad gestohlen worden ist.
Das überzeugt George für den Moment jetzt auch. Und die 5 Freunde lassen sich also von Daniel mit seinem schnittigen gelben Cabrio nach Porthcawra fahren, da wo dieses Schiffssteuerrad geklaut worden sein soll. Dort angekommen, lässt Daniel die Kinder erstmal aussteigen. Sie sollen schon mal vorgehen, er wollte noch was zu trinken besorgen. Aber sobald sie das Auto verlassen haben, braust er davon. Und jetzt stellen die Kinder fest, der hat uns veräppelt. Der wollte uns nur ablenken. Wir sind jetzt hier irgendwo am Ende der Welt. Und wahrscheinlich fährt Daniel zurück zu seinem Haus. In dem Kleintransporter transportiert er jetzt wahrscheinlich das Diebesgut, was er in seinem Bootsschuppen gelagert hatte, ab zum Flughafen. Dort hat er ein Flugzeug stehen. Und wenn wir nicht innerhalb kürzester Zeit jetzt zu diesem Flugplatz kommen und ihn aufhalten, dann wird das Diebesgut unerreichbar weggeschafft sein. Das Problem ist, sie haben natürlich ihre Fahrräder nicht dabei. In Porthcawra gibt es anscheinend auch keine Busverbindung irgendwo anders hin. Aber zum Glück kommen auf diesem Parkplatz, wo Daniel sie abgeladen hat, jetzt gerade ein paar Touristen an mit einem großen Auto. Und die Kinder können die beiden überreden, sie zurück nach St. Just zu fahren, wo sie ihre Fahrräder haben, mit denen sie dann zum Flughafen aufbrechen können. Es wird immerhin noch erwähnt, ja, aber wir können doch nicht einfach zu fremden Leuten ins Auto steigen. Aber wir sind ja zu viert und außerdem haben wir Timmy dabei. Da wird das schon in Ordnung gehen.
Die fünf Freunde radeln jetzt zum Flughafen. Es dauert nur eine Viertelstunde. Sie hoffen, dass sie noch rechtzeitig kommen. Und in der Tat, sie können durch die Umzäunung ein kleines Flugzeug auf dem Flugplatz sehen. Und sie können auch Daniel erkennen, der etwas schleppt. Das sieht aus wie der steinerne Jim. Und auch Bruce ist dabei. Die Kinder rennen jetzt durch die Flughafenhalle und wollten irgendwie raus auf das Flugfeld, um das Flugzeug aufzuhalten. Aber sie rennen gegen einen Sicherheitsmann oder Polizisten, erklären dem alles. Der ist zuerst nicht ganz überzeugt von ihrer Geschichte, lässt sich dann aber doch darauf ein, sich das Ganze mal in Ruhe anzuhören. Aber das ist gar nicht so wichtig, denn wer greift ein? Der schlaue Hund Timmy. Denn er rennt jetzt mit lautem Gebell, was sich ja durch die ganze Hörspielfolge zieht, quer durch die Halle. Irgendwie wohl durch offenstehende Türen raus aufs Flugfeld, springt Daniel an, dann springt Timmy ins Flugzeug und so wie ich es mir vorstelle, steht er wie King Kong in der offenstehenden Tür, bellt, reißt das Maul auf und verhindert, dass Daniel in sein Flugzeug einsteigen kann. So hat Timmy den anderen Zeit erkauft, denn die Sicherheitsleute rennen da natürlich hinterher und dann durchsuchen sie Daniels Flugzeug und sie finden in der Tat die ganzen gestohlenen Gegenstände. Es fällt hier dann der Ausdruck, dass Daniel und Bruce angeklagt werden wegen Diebstahls von Kulturgütern. Das scheint wohl ein eigener Paragraph zu sein. Dann löst sich alles auf, aber Daniel selbst gesteht nicht. Er ist ziemlich verstockt und schweigt, aber Bruce gesteht, denn er möchte klarstellen, er ist nur der Handlanger, er hat damit ja eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Warum wurde das alles gestohlen? Das geschah auf Veranlassung von Daniel. Denn Daniel hat in seinem riesigen Anwesen in London einen Park eingerichtet. Der Park trägt den Namen Little Cornwall und Daniel wollte in diesem Park Gegenstände stellen, die es im echten Cornwall gibt. Und damit wollte er vor seinen Freunden angeben. Und das erinnert stark an die Folge Das Burgverlies, als der Amerikaner Mr. Hennings ja die Kapelle abbauen und nach Amerika in seine Heimat verfrachten wollte. Er allerdings hat das auf legalem Weg getan.
Die nächste Szene rundet den Fall dann nochmal ab. Die fünf Freunde kehren zurück ins Cottage und Maggie und Fanny haben sich schon Sorgen gemacht. Es ist schon sehr spät. Wir erinnern uns, da hat ziemlich viel an diesem Tag stattgefunden. Es fing ja damit an, dass Julian und Dick fast von der Flut erfasst wurden. Die Kinder erzählen jetzt Fanny und Maggie von ihrem Tag, lassen aber dieses dramatische Ereignis mit den Surfbrettern aus. Und berichten nur, dass sie die Diebstähle aufgeklärt haben. Und Dick fasst das Ganze jetzt nochmal zusammen mit, manche reiche Menschen haben offenbar so wenig zu tun, dass die auf die blödesten Ideen kommen. Und hier schließt sich ja dann auch wieder der Kreis zu den irren Wetten im Tal des Schreckens. Da kamen die Millionäre ja anscheinend auch nur aus Langeweile auf diese komische Idee. Jetzt haben die fünf Freunde aber erstmal genug von Abenteuern. Müssen sich auch davon mal erholen und wollen ab sofort Urlaub machen. Und sie beschließen, morgen kommen sie sogar mit Tante Fanny in den Botanischen Garten und schauen sich Orchideen an. Und damit endet die Geschichte.
Kommen wir zu den offenen Fragen. Ich habe mich hier gefragt, wenn Daniel das alles in einem Park ausstellt und seinen Bekannten zeigt, die werden doch von diesen Wahrzeichen, also zumindest von dem Schild, von dem habt ihr mich auch ich schon mal was gehört, auch was gehört haben. Wundern sich dann seine Bekannte nicht, dass der hier diese, wie es ja heißt, Kulturgüter hat? Glauben die, er hat die gekauft? Oder wird Daniel sich da vielleicht rausreden und sagen, das sind alles Kopien? Aber das würde ja irgendwie komplett seiner Intention widersprechen. Also was er genau damit vorhat, das war mir hier jetzt nicht ganz klar. Es gibt ja manchmal den Fall, dass man wertvolle Gemälde stiehlt und sie sich dann angeblich im Keller selbst anschaut, aber die kann man ja auch niemandem zeigen. Und so müsste es doch eigentlich mit diesen Wahrzeichen hier auch sein.
Und ich habe mich gefragt, ob Diebstahl von Kulturgütern jetzt nochmal was Spezielles ist und ein eigener Straftatbestand. Es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland zumindest das Gesetz zum Schutz von Kulturgut gibt. Und danach ist es verboten, Kulturgüter zu zerstören, zu beschädigen oder das Erscheinungsbild nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend zu verändern. Also unter den Paragraphen würde wahrscheinlich auch das Sprengen von Admiral Nelson-Figuren aus dem Lennet aus unserer letzten Folge fallen. Das, was Tim und Willi in, ich glaube, ein Yeti in der Millionenstadt machen, nämlich einem Denkmal eine Weihnachtsmütze aufsetzen, würde dann nicht darunter fallen, denn das wäre ja nur vorübergehende Veränderung des Erscheinungsbilds. Das Ganze ist allerdings eingeschränkt, denn Kulturgüter müssen dazu in einem speziellen Register registriert sein, um unter diesen Paragraphen zu fallen. Es gibt dann allerdings auch noch im Strafgesetzbuch die gemeinschädliche Sachbeschädigung. Und da geht es um Gegenstände, welche zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze oder Anlagen dienen. Und darunter würde ja zum Beispiel Mrs. Robins Bank fallen, denke ich mal. Ist jetzt das Stehlen von Kulturgütern schlimmer als ein einfacher, normaler Diebstahl? Naja, dazu sagt zumindest das Strafmaß, dass Diebstahl, der einfach nur so im Strafgesetzbuch geregelt wird, mit bis zu 5 Jahren bestraft wird. Und diese gemeinschädliche Sachbeschädigung oder Diebstahl von Kulturgütern nach dem Gesetz zum Schutz des Kulturguts, da geht die Höchststrafe bis 3 Jahre. Insofern scheint hier auf den ersten Blick der Kulturdiebstahl das billigere Delikt zu sein.
Mein Fazit. 5 Freunde am Ende der Welt ist, wie ich finde, eine nette kleine Abenteuerfolge. Ermittlungen gibt es ja so gut wie keine. Der Dieb kommt ja dann zum Schluss selbst aus dem Haus und quasi offenbart sich den 5 Freunden. Ich finde es aber auch ganz gut, dass es mal Folgen gibt, die recht einfach sind, wo man also keinen Knoten ins Hirn bekommt, weil es 20 Verdächtige gibt oder 17 Theorien gewälzt werden, die man mühsam auseinanderklamüsern müsste und die man dann auch mühsam nacherzählen müsste. Insofern war es hier recht auffällig, dass man das doch 1 Stunde dauernde Hörspiel sehr gut zusammenfassen kann. Das ist jetzt eine Folge, die ich selten höre. Ich habe sie auch nicht wirklich auf dem Schirm. Aber jetzt so in der Besprechung, muss ich sagen, ist es eine nette Folge, die man nebenher mal hören kann. Insofern würde ich ihr ein positiv neutral geben.
Mein Fazit. Also es fällt auf, dass sich die Kinder hier teilweise ein bisschen dumm anstellen. Erstens mal dieses von der Klippe stürzen, nur weil der Wegweiser fehlt, sieht Julian jetzt eigentlich nicht ähnlich. Und auch, dass Julian und Dick nicht an die Flut denken, als sie dieses Wrack erkunden, passt eigentlich nicht. Ich meine, wie viele Ferien haben die 5 Freunde schon an irgendwelchen Küsten verbracht? Und es geht immer darum, dass man aufpassen muss, wann die Flut kommt. Zumal nach dem Surfabenteuer in der Folge 110, die ja schon erwähnt wurde, ich es auch nicht unbedingt folgerichtig finde, dass Julian und Dick sich da sehenden Auges schon wieder in Gefahr begeben. Auch die Ermittlungsarbeit der 5 Freunde hält sich hier sehr in Grenzen. Im Prinzip ist es immer nur Timmy, der an allen Standorten bellt und angeblich immer wieder die Spur des gleichen Diebes aufnimmt. Und das gleich am Anfang bei Land's End, nachdem gerade ein ganzer Reisebus an Touristen über die Szene getrampelt ist. Das halte ich jetzt für sehr unrealistisch, aber nun gut, es ist halt Timmy, der kann das wohl. Was auffällt, ist, dass hier sehr viel reale Orte genannt werden. Land's End, St. Just, Sennen Cove, die Scilly-Inseln, Porthcawarra, Lizard, das gibt's alles. Aber das habe ich auch erst rausgefunden, nachdem ich danach gegoogelt habe, um diesen Podcast vorzubereiten. Beim einfach nur so Anhören waren das für mich auch phonetisch nicht wirklich auflösbare Namen, was mich ein bisschen verwirrt hat. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn Kinder das einfach jetzt nebenher hören und es so machen, wie wir das in unserer Jugend gemacht haben, diese Folge einfach 20 Mal hintereinander hören, dann schleift sich da vielleicht einfach was ein und man kann da im Vorbeigehen noch ein Wissenssnippet mitnehmen. Ist also vielleicht auch eine ganz gute Sache. Der Fall an sich ist jetzt wirklich nicht spektakulär. Gut, das Motiv ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wie wir ja auch schon gesehen haben, nicht einzigartig. Es ist auch eine Folge, die ich jetzt nicht unbedingt aktiv ansteuern würde, aber sie lässt sich gut weghören. Von mir kriegt sie auch ein Neutral.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Im nächsten Monat starten wir einen neuen Themenblock. Es wird um Luftbilder gehen. Und wir starten gleich mit einer neuen Serie, die ich im letzten Jahr erst entdeckt habe, nämlich mit Barbie. Und in der Folge, die wir besprechen, wird es auch um Ferien und Wassersport gehen. Bis in 4 Wochen.